Und schon wieder ist es Freitag. Heute ist mir Flo mal wieder zugeschaltet aus seinem persönlichen Studio. Hallo Flo,
ja, du hast es komplett anders gemacht. Nee, du hast es anders gemacht.
Ich habe die Ansage total vergeigt. Naja, hallo Flo, schön, dass du da bist.
Hallo Philipp.
Auch wenn es mal wieder technische Probleme gab.
Wie immer. Es ist auch von Folge zu Folge steigere ich mich eigentlich in meiner Technikverzweiflung. Letztes Mal war ja gerade neu, dass mein MacBook abgeraucht war. Letztes Mal hatte ich mich ja dann beschwert, dass an meinem Linux-Rechner manchmal das ganze System hängen bleibt. Und das hatte ich ja damals, die Aufnahme habe ich ja auf dem gleichen Rechner, aber im Windows gemacht. Und nachdem wir aufgelegt hatten, also 20 Minuten später, ist er auch bei Windows eingefroren. Das heißt, ich wusste dann, dass es anscheinend kein Linux-Problem war, sondern ein Hardware-Problem am Rechner. Und da hatte ich eben, ich hatte gehofft, dass es heute trotzdem vielleicht die Aufnahme überleben könnte, aber weit gefehlt. Kurz bevor wir den Skype-Anruf gestartet haben, ist der abgeschmiert. Und dann dachte ich, na gut, einfach mal neu starten, aber jetzt bootet Windows nicht mehr.
Ja, das klassische Problem, wo man sein Windows dann mal wieder neu installieren muss, wahrscheinlich.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte das neulich ja auch schon, dass er dann nicht mehr davon... Ich habe das irgendwie repariert bekommen, aber ich weiß nicht mehr wie. Hätte ich mir das mal aufgeschrieben. Oh Gott.
Ja, und wenn das auch so selten passiert, ist es auch so schlecht zu debuggen, ne? Kannst ja jetzt nicht 3 Tage lang eine andere Grafikkarte reinmachen und dann irgendwie Treiberprobleme haben. Und dann liegt auch stürzt trotzdem alles ab. Das ist ja...
ja.
Naja.
Ich weiß es auch nicht. Ich hatte die Treiber schon aktualisiert und dann hatte ich das Gefühl, dass es besser war, also auf Linux, obwohl das halt eigentlich Quatsch war, weil ich mit diesem Windows-Absturz ja eigentlich schon hätte ahnen müssen, dass es an der Hardware liegt. Und dann habe ich, als es dann wieder passiert ist, ich habe meinen RAM gecheckt und ich habe meine SSD gecheckt und bisher ist beides anscheinend okay. Jetzt muss ich wohl die dicken Geschütze auffahren und mal die Grafikkarte austauschen, aber das ist doch alles so schlimm. Und das ist doch alles neue Hardware. Teure, gute Hardware aus China.
Tja, ja, da kann ich nur sagen, kauf halt was Vernünftiges von Apple.
Apple hat mich auch im Stich gelassen.
Naja, das geht ja, das war aber auch schon sehr alt, dein MacBook.
Ja, aber das war kein Grund, einfach kaputt zu gehen.
Das stimmt. aber immerhin funktionieren die meisten Sachen bei Apple immerhin, wenn sie neu sind, noch. Egal, aber wir wollen hier gar nicht...
Kann ich mir nicht leisten.
Wir wollen hier gar nicht einen Flame War starten.
Ja. Na gut.
Wie waren denn deine letzten 2 Wochen?
Meine 2 Wochen waren gut. Ich habe erstmal mich ein bisschen erholt von dem ganzen Masterstress, aber jetzt bin ich schon wieder mitten im Stress drin, weil ja nächste Woche meine Verteidigung ist und ich habe schon ein bisschen Slides dafür gebastelt, aber das sind noch viel zu viele. Also ich habe 30 Minuten Zeit und ich bin jetzt bei 50 Slides oder so und das ist halt ungefähr doppelt so viel, wie ich haben sollte, finde ich. Und da muss ich am Wochenende nochmal gut dran ackern. Außerdem ist alles noch sehr hässlich. Und ja, und jetzt mal habe ich schon wieder den nächsten Stress quasi, den ich mir natürlich auch mache, weil ich da nicht so locker rangehe, sondern ja, schlaflose Nächte, ne?
Eieiei.
Aber ja, wird schon. Ansonsten habe ich viel Schönes gemacht. Habe weiterhin fleißig gelesen und ich war wieder öfter beim Sport und solche Sachen. War auch mal wieder arbeiten. Ich muss ja meinen schlechten Kontostand mal wieder ein bisschen verbessern, damit ich mir irgendwann neue Hardware leisten kann.
Ja, der ewige Kreislauf.
Der ewige Kreislauf. Und wie waren deine 2 Wochen?
Ich habe auch Sachen gemacht und mich auch ein bisschen entspannt und bin jetzt auch wieder im Stress, weil ja nächste Woche der Urlaub ansteht und bis dahin natürlich noch Sachen fertig werden müssen. Und ja. Ich habe auch gelesen, da kommen wir später dazu. Und ja, aber ich habe auch gesehen, dass du dein Regal jetzt endlich abgebaut hast.
Ja, ich habe es erstmal geleert. Hatte ich da schon öffentlich drüber erzählt? Wahrscheinlich, ne?
Ich habe also, dass das für deine Kopfschmerzen verantwortlich ist, vielleicht. Ich glaube, das hast du in einer Episode erzählt.
Ja. Genau, ich weiß es immer noch nicht so ganz genau, aber gefühlt ist es jetzt ein bisschen besser, seit es hier nicht mehr in meinem Schlafzimmer steht, sondern in der Küche, bis ich weiß, wie ich das loswerde. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber jetzt habe ich halt kein Regal mehr und jetzt meine Bücher so ganz ästhetisch einfach an die Wand gestapelt. Ist auch ganz schön.
Ja, kann natürlich jetzt auch der Placebo-Effekt sein, aber vielleicht war es ja wirklich verantwortlich.
wird ja erstmal reichen als Placebo-Effekt. Vielleicht ist auch, wenn der Master-Stress weg, komplett weg ist, vielleicht ist es dann auch, bin ich ein neuer Mensch. Und dann will ich das Bücherregal zurückhaben.
Neugeboren. Ja, Regale habe ich am Wochenende auch zwei zum Abfallhof gebracht, weil sie bei eBay Kleinanzeigen keine haben wollte.
Hättest du mir mal ein Bild geschickt?
Das war leider nur, obwohl das eine hätte vielleicht für die Bücher gepasst, das war so ein kleines Billy.
Ja, aber super.
Ich hatte keine Schrauben mehr.
Okay.
Das hättest du mit deinen paar Nägeln zusammenklopfen müssen.
Ja, das hätte ich zusammengeklopft. Aber gut, jetzt ist es nicht zu ändern.
So ist das.
So ist das. Wollen wir direkt einsteigen in unser großes Thema, was mir heute eingefallen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Genau, wir sind ja, du bist ja ein sehr rationaler Mensch. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und trotzdem machen wir manchmal irrationale Dinge. Mir ist es neulich aufgefallen, beim Laufen, also beim sportlichen Joggen, nicht beim morgendlichen zum Busrennen. Und zwar habe ich irgendwie die Angewohnheit, also ich laufe bei mir los und so eine Runde durch den Stadtpark und dann komme ich von der anderen Seite wieder und da laufe ich ein gutes Stück halt an der Straße lang. Und dann ist ja immer die Frage, ab wann man aufhören darf zu laufen und ab wann man anfangen darf zu gehen. Und man muss ja auch ein bisschen gehen, quasi um wieder runterzukommen mit Kreislauf und auch so ein bisschen sich wieder, sag ich mal, zu lockern und so. Aber wo ist der Punkt? Und das könnte man vielleicht sich schlau überlegen, wie viel Meter man noch gehen sollte. Aber ich habe mir angewöhnt, einfach immer bis zu einem roten Auto zu laufen und dann ab dort zu gehen. Und also ich zwinge mich dann immer, dass ich dann irgendwo ein rotes Auto sehe und sage, ah, bis zum Auto, da schaffst du es noch, da schaffst du es noch. Und ab da darfst du dann gehen. Und das ist mir einmal, habe ich das, glaube ich, gemacht, weil ein Auto halt so 200 Meter vor meiner Tür stand und es ungefähr passte. Und seitdem gucke ich immer nach einem roten Auto. Manchmal ist das Gleiche da, aber manchmal auch nicht. Weil rote Autos haben eine ganz gute Häufigkeit im Straßenverkehr, sodass sie halt nicht so oft sind. Also ich könnte jetzt kein silbernes oder schwarzes Auto nehmen, aber sie sind jetzt auch nicht so selten wie, weiß ich nicht, immer bis zum Tesla laufen oder sowas.
Ja, ich hab vieles erwartet, als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, aber das war doch äußerst abstrus.
Ach genau, ja, das wollte ich dir nämlich noch nicht erzählen, weil da ist es mir bei aufgefallen bei der Tatsache. Die Beispiele, die ich dir genannt habe, waren, glaube ich, sowas wie so ein bisschen, dass man so OCD hat, wenn man sagt, oh, ich möchte meine Lautstärke nur auf also im Fernseher nur auf gerade Werte oder nur auf Nuller und Fünfer oder sowas. Oder hast du irgendwelche irrationalen Angewohnheiten in diese Richtung?
Ich glaube bestimmt viele. Mir ist jetzt in den Überlegungen nicht so super viel eingefallen, aber ich beim Wäscheaufhängen im Keller sortiere ich die Wäsche gerne vorher und hänge sie dann sortiert auf, weil ich mir einbilde, dass das dann einfacher ist, sowohl beim Aufhängen als auch beim Abnehmen. Und ich nehme halt die Sachen aus dem Eimer und lege dann erstmal alle T-Shirts übereinander, alle Hosen übereinander, alle Socken übereinander und dann hänge ich schön T-Shirt, 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 weil ich mir einbilde, dass der Aufhängvorgang eines T-Shirts ein anderes als der einer Hose.
Ja.
Und deswegen mache ich gern viele gleiche Sachen hintereinander. Aber ich glaube, das ist
Das auch klingt sogar aber gar nicht so dumm, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nicht sehr effektiv. Ich könnte einfach, so fasse ich halt alle Sachen sehr oft an.
Okay. Nee, ich mache das, glaube ich, nicht. Also nur so, wenn, ich nehme es eigentlich so, wie es aus der Waschmaschine kommt. Nur Socken versuche ich halt schon beim Aufhängen zu paaren. Aber das
Aber hast du verschiedenfarbige Socken?
Nee, das ist ja das Problem. Ich habe Socken, die sehr gleich aussehen, aber nicht gleich sind. Und wenn die einfacher wären, also einfacher zu paaren, dann würde das auch beim Abhängen kein Problem machen, weil man sich die einfach so rauspicken könnte.
Aber, na gut. Ja. Aber ansonsten, also ich gehe davon aus, dass ich sehr viele solche Sachen habe, die da wirklich einfach in mir drin sind.
Ja.
Aber so viel ist mir da nicht eingefallen. Hast du denn noch was? Vielleicht kann ich zu irgendwas relaten.
Ja, dann mein nächstes Beispiel war noch, was hier, glaube ich, eher so eine Kinderangewohnheit ist, aber ich mache das trotzdem und ich glaube, das machen dann viele. Wenn man über so einen Weg geht, der gepflastert ist mit Steinen, dass man nicht auf die Spalten tritt, sondern direkt auf die Platten. Und das als Kind war das, manchmal ging das ganz gut, also das kommt ja immer von dem Abstand der Platten an, ob das ein natürlicher Rhythmus ist oder nicht. Und damals musste man sich halt natürlich anpassen. Also, dass man auch nicht so natürlich sich anfühlenden Rhythmus läuft, damit man wirklich die Dinger trifft. Heutzutage mache ich das halt gerne, wenn das zu meinem Rhythmus passt. Wenn nicht, habe ich aber auch kein Problem damit, woanders hinzugucken und zu versuchen, das zu ignorieren. Aber das wäre noch so eine Sache, die ich auch nicht oft mache, aber schon manchmal.
Das stimmt, das mache ich auch manchmal. Ich kann mich noch erinnern, dass ich früher, da war ich halt so 12 oder so, da habe ich auf dem Heimweg immer versucht, die Schritte zu zählen. Wie viele Schritte es bis nach Hause sind, damit ich ungefähr halt immer weiß, wie weit ich noch von zu Hause entfernt bin. Aber ich glaube, das habe ich nie so richtig durchgehalten.
Okay.
Und ich habe immer versucht, zu schätzen, wie viele Schritte es wohl noch sind und das dann verglichen. Aber mir ist auch gerade noch eine Sache eingefallen, und zwar auch relativ irrational, glaube ich, dass ich bei Essen irgendwie immer so Beilagen und anderes so in einem guten Verhältnis brauche. Und keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel Pommes und Hähnchen und Gemüse auf dem Teller habe, dann esse ich das auch immer so, dass ich von jedem was nehme. Und wenn dann irgendwie nur noch Kartoffeln oder nur noch Pommes auf dem Teller sind und von dem Rest auch nichts mehr, dann konnte ich früher, habe ich dann einfach, konnte ich nicht mehr weiter essen früher. Und heute erinnere ich mich da manchmal noch dran, aber dann ist mir auch egal und dann esse ich das auch meistens so auf. Aber ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, wenn die Pommes aufgebraucht sind und dann noch ein großes Stück Fleisch liegt auf meinem Teller, da würde ich mir eher neue Pommes holen, als dass ich das Fleisch ohne Beilage esse.
Ja.
Also, früher war das auch immer ganz schlimm, wenn irgendwie, keine Ahnung, beim Mittagessen irgendwie alles alle war, es gab aber noch ein Stück Fleisch oder so, dann konnte ich das nicht essen, wenn ich keine Kartoffeln dazu hatte.
Okay, nee, bei mir weiß ich nicht. Ja, Burger sind natürlich das klassische Beispiel, ne? Wenn man, nehmen wir mal an, man hat einen Burger und Pommes, in welcher Reihenfolge isst man das? Da gehen ja die Typen arg auseinander. Ich glaube, ich bin da nicht so fundamentalistisch, aber ich glaube, ich mache das eher doch. Ich versuche das zu mischen, aber manchmal geht es halt nicht, weil manche Burger fallen ja auseinander, wenn man sie ablegt und dann kann man sie nicht weiter essen. Und Pommes sind auch nicht so super, wenn sie am Ende, der Burger weg ist und dann ist nur noch so ein Riesenhaufen kalte Pommes übrig. Das ist auch doof. Aber das ist bei mir, glaube ich, dann eher ein Problem, dass ich versuche, diesen Hitzeverlust zu minimieren, indem ich einfach früher die Beilagen wegesse und dann am Ende noch was von dem geilen Hauptding überhabe.
Ja, ich esse auch zuerst die Pommes. Meistens zum großen Teil. A, weil ich lieber kalten Burger als kalte Pommes esse. Und B, damit ich den geilen Burger-Geschmack am Ende im Mund habe und nicht den Pommes-Geschmack. Das erschien mir eigentlich immer als die logische Variante. Das finde ich jetzt nicht irrational.
Nee, eben. Ich glaube auch, das ist auch wieder eher so ein, wie man Kleinigkeiten optimiert, als ein, ich laufe bis zum roten Auto gehabe. Ja. Ja, ich habe ja tatsächlich seit, ich glaube, 4 Wochen gar kein Fleisch mehr gegessen.
Wow, 4 Wochen schon.
Ich schätze, ich müsste das mal ausrechnen, aber so ungefähr, ja.
Und fühlst du dich dabei?
Also unverändert, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe. Das ist die große Sorge, die ich, glaube ich, hatte, als ich schon mal früher irgendwie überlegt habe, mal kein Fleisch mehr zu essen oder deutlich weniger Fleisch, dass ich mich dazu zwingen müsste oder so. Also ich habe auch das Gefühl, wenn ich, keine Ahnung, durch zu starke äußere Einflüsse versuche, was an mir zu verändern, was nicht wirklich von mir selbst kommt, dass ich mich dann nicht gut damit fühle. Aber jetzt, weiß ich nicht, es sind so einfache Schritte. Also kein Fleisch zu essen ist ja unglaublich einfach, wenn es in den Tagesablauf passt. Es ist halt, ich glaube, es ist schwer, wenn ich wieder so ein normales Semester hätte, wo ich in der schlechten Informatikmensa essen müsste, weil da einfach du sehr bewusst dich zwingen musst, dieses eine Gericht, was du halt nur hast, zu essen. Aber wenn man so im normalen Supermarkt kauft, dann ist es doch egal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt gesünder ernähre, ne? Aber ob ich die 4-Käse-Pizza oder die Salami-Pizza nehme, das ist mir ja, wenn ich hier zu Hause sitze und die esse, völlig egal. Also ist es ja gar kein Mehraufwand, die 4-Käse-Pizza mitzunehmen. Und solche Sachen. Also es ist erstaunlich einfach. Und ich habe mich bisher halt kein einziges Mal gezwungen, bis auf das eine Mal musste ich bewusst drüber nachdenken, als ich halt tatsächlich in der Mensa stand. Weil einfach es keine gute Alternative gab. Und dann musste ich halt sagen, nö, ich will jetzt aber diesen Braten bewusst nicht essen. Aber das war nur ein einziger Moment. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie plane, Vegetarier zu werden. Oder ich würde mich auch jetzt definitiv nicht nur so bezeichnen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es easy ist, dann nehme ich natürlich das ohne Fleisch. Aber das ist dann auch wieder eine im Nachhinein sich rational zurechtgelegte Begründung, glaube ich. Aber Veganer, das bräuchte sehr viel mehr Kraft, glaube ich.
Ja, auf den ganzen Käsekram verzichten ist hart. Das stimmt wohl. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich schaffe das nicht so, weil wir zu oft mittags Fleisch essen gehen und ich dann natürlich immer den Burger mit Fleisch nehme. Aber ja, ich habe ja auch dieses Buch noch nicht gelesen.
Ja, doch, das Buch war, glaube ich, irgendwie, ja, es war gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Irgendwann nochmal lesen, wahrscheinlich.
Ich war habe gestern Homeoffice gemacht, weil ich verschiedene Leute hier zu Hause erwartet habe. Einmal den Waschmaschinenmonteur, der die Waschmaschine repariert hat. Und zum anderen jemanden, der von eBay Kleinanzeigen was abgeholt hat. Und dann war ich in der Mittagspause, bin ich zum Biomarkt um die Ecke gegangen, um mir ein Stück Fleisch zu kaufen, das ich in meine Wraps machen wollte. Und da gab es tatsächlich irgendwie 200 Gramm Hähnchenbrustfilet und ich dachte schon, geil, endlich verkauft mal einer so einzelne Hähnchenbrustfilets und nicht immer so eine 600 Gramm Packung. Und da musste ich aber feststellen, dass die irgendwie 7 Euro gekostet hat.
Ja.
Und dann habe ich das gekauft und gegessen und hat gut geschmeckt, aber das war dafür, dass ich dachte, ah ja, Homeoffice, da koche ich mir schnell selber was, das ist dann nicht so teuer, war das ein relativ teures Mittagessen, weil ich ja natürlich auch noch so einen Salatkopf gekauft habe für die Salatbeilage im Wrap und dann das Stückchen Fleisch. Da war ich auch irgendwie bei 9 Euro für das Mittagessen. Aber naja, dafür ging es dem Huhn vielleicht gut, bevor ich es gegessen habe.
Ja, also ich glaube, das ist auch gut, dass das anscheinend die richtigen. Dann überlegt man sich doch erstmal, vielleicht nicht genau, warum kostet das hier jetzt 7 Euro, sondern eher, warum kostet normalerweise das Dreifache davon 2 Euro?
Ja, also das ist auf jeden Fall.
Und du isst es vielleicht dann auch bewusster.
Ja, ich glaube, ich habe es nicht bewusst.
Oder hast du es dann doch einfach nur am Rechner wieder weg in dich reingepackt?
Ja, ich habe schön ein YouTube-Video angemacht und dabei eben nicht reingestopft. Aber es war, glaube ich,
trockene zerrieben und dann durch die Nase.
Es war, glaube ich, schon mit das teuerste Stück Fleisch, was ich in meinem Leben gegessen habe. Weil ich gehe ja keine nicht teuer Steak essen oder so, von daher. Aber kann man auf jeden Fall auch mal machen. Also vor allem fand ich schön, dass ich nicht halt dann noch so einen zweiten Fleischschlappen hatte, den ich dann auch noch irgendwie irgendwann anders essen muss, sondern ich konnte wirklich nur eine 200 Gramm Hähnchenbrust kaufen. Das hat mich am meisten gefreut. Da habe ich dann auch gerne den Preis bezahlt.
Sehr gut. Das ist schön.
Ja. Hast du sonst noch irrationale Lebensweisheiten?
Achso, nee, ich dachte, wir sind jetzt schon zu den rationalen Lebensentscheidungen übergegangen, aber weiß ich nicht, was gibt's denn noch? Man hat bestimmt so ganz viele Kleinigkeiten. Ich meine, viele Angewohnheiten sind ja sowieso irrational, die sind ja einfach nur Angewohnheit.
Ja, ich gehe zum Beispiel, vergesse oft, dass ich abgeschlossen habe und gehe manchmal noch wieder 100 Meter zurück zur Wohnung und überprüfe das.
Das ist Zerstreutheit.
Das ist vielleicht Zerstreutheit, ja. Wenn man das halt so eine Angewohnheit hat, die Tür zuzumachen, dass man gar nicht mehr mitbekommt, dass man sie zumacht. Und dann.
Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall auch sehr irrational.
Ja. Ich habe auch so Angewohnheiten, die etwaige Mitbewohner oder so von mir wahrscheinlich verrückt machen würden, aber das ist ja egal, wenn man alleine wohnt. Und zwar zum Beispiel, wenn ich mir einen Tee mache und der Teebeutel danach tropft, dann tue ich ihn nicht in den Müll, sondern ich setze ihn auf die Spüle. Und wenn ich später am Tag vorbeikomme und der quasi nicht mehr tropft, dann tue ich ihn in den Mülleimer. Und das tue ich, weil ich früher eine Mülltonne hatte, die man nur beidhändig bedienen konnte. Also du musstest mit der einen Hand den Deckel abnehmen und mit der anderen Hand hast du den Müll reingetan. Mhm. Stell dir das Szenario vor, dass du eine Teetasse in der Hand hast und dann den Beutel rausnimmst und dann hast du keine Hand mehr frei, um den Mülleimer aufzumachen. Und deswegen habe ich damals den erst abgelegt. Und als ich dann irgendwann später wieder kam und die Hände frei hatte, konnte ich den entsorgen. Und ich habe mir damals von meinem damaligen Mitwohner Benny, der hat es auch ein paar Mal kommentiert. Ich glaube, das hat ihn damals schon genervt. Aber also weil man dann halt so mal nichts an in die Küche kommt und dann sitzt da so ein Teebeutel und guckt einen an, wahrscheinlich. Aber jetzt, so, wenn man so alleine wohnt, ist das ja völlig egal. Und es gibt sicherlich noch andere solche Angewohnheiten, die vielleicht, also es ist auch nicht mehr schlau, also nicht mehr so sinnvoll, weil der Mülleimer, den ich jetzt habe, den könnte ich auch mit dem Fuß öffnen. Also was heißt ich könnte, ich muss. Ich habe noch nie das Pedal mit der Hand bedient. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich den tropfend oben in diese Klappe reintue, dass ich mehr Dreck mache, als wenn ich das dann später entsorge, wenn er schon nicht mehr so rumsaut.
Ja, wenn du auch ordentlich immer machst, sobald er trocken ist und es nicht 2 Wochen dauert, dann ist da ja nichts dagegen einzuwenden.
Nee, wenn ich dann abends oder spätestens am nächsten Morgen in die Küche komme und da so ein eklig aussehender Teebeutel. Teebeutel sind ja auch so Geräte, die nicht hübscher werden, wenn sie einmal nass waren. Also wenn ich das dann sehe, dann habe ich schon das arge Bedürfnis, den zu entsorgen.
Na gut.
So ist ja nicht.
Aber das ist ja doch eher, das hat nicht ganz so diese Qualität von dieser Sache mit dem roten Auto, muss ich sagen.
Nee, das hat halt eine Backstory. Das stimmt. Das andere war einfach nur mal da. Ja.
Ja. Ja, sorry. Also ich habe nachgedacht, aber mir sind wirklich keine Sachen aufgefallen. Aber vielleicht versuche ich mal in den nächsten 2 Wochen da noch ein bisschen mehr drauf zu achten und dann kann es vielleicht ein kleines Follow-up geben.
Ja, ich werde auch mal nochmal drauf achten, weil ich garantiert noch ganz viele andere Dinge in diese Richtung tue. Wie man ja schon merkt, habe ich so ein paar. Auch ihr da draußen an den Hörern. Das ist doch mal ein Aufruf. Achtet doch mal zwischen dieser und der nächsten Folge, wenn ihr mehr als eine Folge in Folge hört, darauf, was ihr so macht und schreibt es in Subreddit. Da schreibt nämlich nie jemand was.
Das stimmt.
Was überhaupt nicht unsere riesige Hörerschaft quasi repräsentiert, dass das Subreddit so inaktiv ist.
Ja, vielleicht
kann sein, dass wir die letzte Folge nicht mal gepostet haben.
Das ist gut möglich, ja. Das,
richtig.
Ich hab das Subreddit nicht mehr hier in meiner Browser-Historie. Ja, aber vielleicht findet sich ja jemand, der einfach sich dafür verantwortlich zeigen möchte, die Sachen immer dort zu posten.
Kannst du nicht einfach noch 3 Zeilen mehr in dein Skript schreiben?
Hat Reddit eine API?
Bestimmt, oder?
Stimmt, ja. Ich sehe hier bei der Folge 42, die letzte ist, die du gepostet hast, da hast du die Shownotes ins Reddit gepostet. War das,
ja, cool.
War das ein Plan, um da das Engagement zu steigern?
Weiß ich nicht. Ich hatte dadurch habe ich einen Punkt Link-Karma gesammelt, glaube ich.
Ah ja.
Ach nee, Comment-Karma. Ah, wer weiß. Nee, ich hatte, glaube ich, weil du ich hatte die Shownotes nachträglich nochmal geupdatet und du hattest die, glaube ich, da waren die zu dem Zeitpunkt noch nicht aktualisiert auf der Website und dann habe ich die, um diese Zwischenablage nicht unnötig zu belasten, habe ich sie einfach hier drin abgespeichert.
Ah ja, okay. Gut, so viel dazu. Wir steigen jetzt nicht nochmal in die Technik-Ecke und besprechen, ob du dir einen Lenovo statt einem Apple kaufst, oder?
Nee, richtig. Ich wollte es nur schon mal, anklingen lassen.
Nee, ich bin da
vielleicht
absolut
ich jetzt
dagegen.
Apple komplett den Rücken und somit den Hintern zuzukehren. Das wäre schön.
Ja.
Aber schauen wir mal.
Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Gut, dann lass uns doch mal absteigen in die allseits beliebte Medienecke.
Vielleicht, ja. Ja, können wir machen. Ich habe danach noch was, aber das können wir danach machen.
Da halten wir den Hörer ja bei der Stange damit. Danach kommt noch was. Ich fange mal kurz an. Ich habe Findet Dory gesehen. Der Nachfolger von Findet Nemo. Kann ich sehr empfehlen. Zumindest, wenn einem Findet Nemo gefallen hat.
Mhm, habe ich nicht gesehen. Also Findet Nemo natürlich, aber das Neue jetzt nicht. Ist das sehr aktuell?
Ja, das ist jetzt vor 2 Monaten auf iTunes rausgekommen. Das war so Ende letzten Jahres im Kino, glaube ich.
Gut, willst du dazu noch was sagen? Oder?
Ich spreche nur eine Empfehlung aus.
Okay. Guck mal, dann trag das doch mal hier ein, lieber Herr Philipp.
Das mache ich. Danke, dass du mir einen... Oh, Hilfe. Ja, jetzt. Ach, du schreibst sogar für mich.
Haspeln wir uns so. Hier, ja. Ach, schreibt man Dory mit E am Ende?
Ich glaube schon.
Oder nur in der deutschen Version vielleicht?
Ja, in der englischen ist es mit Y einfach.
Okay. Apropos deutsche und englische Version. Was ich, ich habe diese Woche im Kino gesehen, der junge Karl Marx. Ich glaube, der junge Marx heißt das. Ja, im Abaton. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil jemand auf Twitter schrieb, der junge Karl Marx sieht aus wie der alte Karl Koch. Und hast du Boot 23 gesehen? Den Film? Den deutschen Film?
Wahrscheinlich nicht, nein.
Oh, den kann ich sehr empfehlen. Das war lange Zeit, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Da geht es um die... Genau, reden wir erstmal über einen anderen Film als den ich angeteasert habe. Da geht es um diese Hannoveraner Hacker Ende der 80er, um Karl Koch. Das war noch... Ja, kurz vor dem Mauerfall, wo die für die, das war diese berühmte KGB-Hack, glaube ich, hieß das, wo die quasi auf Halbbefehl der Sowjets gehackt haben aus Hannover heraus und haben das dann in den Osten gebracht, diese Daten. Und der Karl Koch, um den das Ganze passierte damals, der hat sich ein bisschen in Verschwörungstheorien vertieft, Illuminaten und Co. und ist dann auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen. Also ist eine sehr spannende Geschichte an sich und ist ziemlich gut verfilmt worden. Und zwar mit August Diehl in der Hauptrolle. Und das war auch der Grund, warum August Diehl, glaube ich, mit zu meinen Lieblingsschauspielern gehört. Auf jeden Fall, was deutsche Schauspieler angeht. Und daher habe ich diesen Tweet, hat dieser Tweet meine Aufmerksamkeit erregt, dass der junge Karl Marx aussieht wie der alte Karl Koch, weil ich nichts von diesem Karl Marx-Film gehört habe. Und zwar wurde jetzt nämlich genau diese Karl Marx, eigentlich Biografie der jungen Jahre verfilmt, mit August Diehl als Karl Marx. Uh-huh. Da schließt sich der Kreis. Und ich habe dann das gesehen, leider zu spät, dass tatsächlich letzte Woche im Abaton Premiere war und auch August Diehl vor Ort war. Mhm. Das habe ich leider verpasst. Aber ich war dort, da jetzt vorgestern, und habe mir das angeguckt. Und war... Okay.
Ganz schön das war gleichzeitig langer Aufbau für diese Bewertung.
Ja, ich wollte nicht wieder sagen, es war so schlecht, weil ich mich damals mit bei den Zwergen ja schon so in die Bredouille gesetzt habe, in die Brennnesseln. Aber das ist auch eine andere Story. Auf jeden Fall, der Film, ich verstehe das nicht und ich konnte es auch bei Google nicht rausfinden, in welcher Sprache der gefilmt wurde.
Sah so gedubbt aus, oder was?
Teilweise. Ganz, ganz komisch. Und zwar, was cool war in dem Film, der Ton ist abwechselnd auf Deutsch, auf Französisch und auf Englisch. Je nachdem, wo das gerade spielt. Weil Karl Marx auch, ich glaube, in Trier geboren, dann, ich glaube, in Köln eine Zeit lang gelebt. Dann ist er nach Paris gegangen, dann ist er da des Landes verwiesen worden, hat dann in Brüssel gelebt im Exil und danach, glaube ich, irgendwo in England. Und es sprang quasi immer zwischen diesen Orten. Und was ich halt cool fand, war, dass es in den Szenen immer die Originalsprache war. So, das war auch das, was ich damals an Inglourious Basterds so großartig fand, dass halt nicht irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Nazis einfach nur ein Englisch mit einem krassen deutschen Akzent sprechen, sondern dass sie wirklich ihre Originalstimmen immer, Sprachen immer hatten. Und genau, das war hier auch so. Aber einige Szenen waren ganz offensichtlich nachsynchronisiert. Und zwar so, dass die nicht nur den gleichen Dialog darüber gesprochen haben, sondern die Lippenbewegung auch nicht mehr zu dem Ton passten. Wo ich dann nicht weiß, ob die dann diese Szene in einer anderen Sprache gefilmt hatten und sich vielleicht erst danach überlegt hatten, Moment, wir könnten ja machen, dass die in der richtigen Sprache jeweils sprechen und das dann nachträglich anpassen mussten oder so. Und das hat diesem ganzen Film irgendwie so wehgetan, dass einige Szenen halt dieser offensichtliche Studioklang waren und andere halt der On-Set-Klang. Und das hat mich sehr verwirrt und das hat mich davon abgehalten, mich wirklich auf diesen Film einlassen zu können, glaube ich. Ja, das war irgendwie seltsam. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber die Story ist super gut. Also das Thema ist ja spannend. Ich wusste nichts, also fast nichts über Karl Marx. Bist du mit Karl Marx ein bisschen vertraut?
Ich habe wahrscheinlich schon mehrere Dokus gesehen, aber er hat da so ein Buch geschrieben, ne?
Ja, das Kapital. Aber genau, in dem Film geht es halt um seine jungen Jahre, also da, ich glaube, da war er so 25, wo er Friedrich Engels kennengelernt hat, der, glaube ich, ein Jahr jünger war als er oder so. Und Augustin hat aber auch zu krasse Falten um die Augen schon, als dass er so einen 25-Jährigen optisch wirklich darstellen würde. Das war auch
ist
noch
ja
so
auch schon auf die 40. Ich habe den gerade gegoogelt, damit ich weiß, wie er aussieht.
Ach so.
Er ist 41.
Hast du schon mal einen Film mit dem gesehen?
Kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Ich glaube, der hat auch, hatte der nicht auch eine kleine Rolle in Glorious Bastards?
Ja, stimmt. Aber ansonsten nur Quatsch.
Ja. Geht. Die Fälscher zum Beispiel, auch ein sehr guter Film. Ich mag ja so deutsche Nazi-Filme, mag ich ja sowieso, also wenn sie gut gemacht sind. Und die Fälscher ist auch so einer. Ja, also der junge Marx, eingeschränkte Empfehlung. Also zur Empfehlung, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das stimmt.
Aber ich habe auch in einer Rezension gesehen, dass der Film auch nicht so wirklich versucht, eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern die versuchen halt sehr historisch akkurat zu bleiben. Also dieses aus dramaturgischen Gründen irgendwie verändert, haben die sich halt ein bisschen verkniffen. Und irgendwer hat das halt irgendwie so gehässig als verfilmten Wikipedia-Artikel bezeichnet.
Ja, könnte ja auch ganz schön sein, ne?
Ja. Du hast aber in dem gleichen Abend nämlich Logan gesehen im Kino. Ach, ist das richtig?
Ja, das habe ich gar nicht ins Dokument geschrieben. Logan, das war am Dienstag. War ganz gut. Es waren so ein paar Sachen, also leichte Spoiler-Warnung vielleicht. Es waren so ein paar Sachen, die überraschend waren, aber die mir jetzt während des Films nicht aufgefallen sind, aber irgendwie dann erst danach aufgefallen sind. Wie zum Beispiel, dass er sehr brutal war. Es flogen halt Köpfe und so. Und dann auf dem Nachhauseweg erwähnte Max dann, dass er sehr brutal war, der Film. Und da dachte ich über die alten X-Men-Sachen mal nach. Und dann, ja, stimmt, da stirbt eigentlich nie jemand so richtig. Also zumindest nicht, indem er seinen Kopf verliert. Und dann habe ich das mal nachgeschlagen und die ganzen anderen X-Men-Filme sind halt wirklich PG-13 und Logan war halt R, also irgendwie keine Ahnung, was das heißt.
R für really cool.
R-rated halt. Also für da rollen auch Köpfe oder Fliegen. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz passend. Logan ist ja eher so der Typ, der gern mal Köpfe rollen lässt.
Der ein kleines Aggressionsproblem hat.
Ja, und das war eigentlich ganz schön. War unterhaltsam, hatte ein paar so Fanservice-Sachen. Die Story war, ja, war okay. Also ich habe
vom Trailer sah der sehr finster aus. Also
ist
so
auch sehr, sehr finster und düster, ja. Also es geht halt, man merkt direkt am Anfang halt, dass Logan und hier Captain Picard
Jean-Luc.
Und dann noch so einer, das sind halt irgendwie so die letzten Mutanten. Und er verdient sich halt so sein Geld als Limousinenfahrer und wird dann aber natürlich wieder in irgendwelche Sachen verwickelt und dann gibt es neue Mutanten und so weiter. Ja, aber er ist schon sehr finster und ja, aber man kann ihn, also wenn man das X-Men-Universum mag, kann man ihn sich auf jeden Fall angucken.
Aber ist er der, der Dark Knight der X-Men-Reihe oder nicht ganz so?
Nee, das ist nicht vergleichbar.
Okay.
Dark Knight ist ja zum Beispiel gar nicht Marvel und so. Nein,
blöd, Mann.
Klar, Dark Knight ist halt eher so ein riesiges, dreistündiges Epos und Logan ist halt einfach ein guter X-Men-Film, der brutal ist und ja. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Man müsste in irgendeinem Fan-Wiki mal nachschlagen, wo genau in der Zeitschiene er sich abspielt, weil es ist auf jeden Fall nicht nach dem letzten Film genau, weil ich kann mich nicht erinnern, dass am Ende von Apokalypse Now alle gestorben sind. Es heißt auch nicht Apokalypse Now, sondern irgendwas mit Apokalypse.
Ja, alle großen Reihen müssten irgendwann mal einen Teil haben, der irgendwas mit Apokalypse im Namen hat, ne? Nur Herr der Ringe nicht.
Herr der Ringe, Apokalypse. Ja. Ja, auf jeden Fall gut.
Aber
gut.
Es wird garantiert noch ein Spiel geben, was irgendwie Apokalypse Mordor oder sowas heißt.
Ja, vielleicht ist das so gut wie die Zwerge.
Ja, ich habe übrigens gar kein abschließendes Urteil gesprochen, nachdem ich das Buch dann gelesen hatte. Ist mir aufgefallen. Aber das konnte ich dann nicht sagen, weil du dann die Folge mit Daniel gemacht hast und ich andere Sorgen hatte im Leben.
Ja, wie war denn dein abschließendes Urteil?
Warte, ich habe da Legetagebuch eingetragen. Oh Mann, ich habe hier keine, weil ich jetzt an diesem anderen Rechner bin.
Ah, bist du nicht eingeloggt?
Das ist egal, aber keine History.
Ah, doch.
Gut, dass die URLs von Daniel so eingängig sind.
Ja.
Ich habe übrigens heute auch wieder einen neuen Eintrag.
Ja, habe ich gerade schon gesehen.
Da können wir gleich drüber reden. Ich habe ihm 2 von 5 Sternen gegeben.
Ja, sehr gut.
Und ich habe es begründet mit Markus Heitz wirkt sehr sympathisch, die Story wirkt interessant und irgendwie kannte ich einige Leute, die irgendwie mit ihm irgendeine Beziehung haben. Alle Zeichen standen gut, aber dann hat der Text mich ziemlich enttäuscht. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe dann nochmal geguckt bei Amazon, hat es halt wirklich so 5 Sterne durchweg. Alle sind total begeistert.
Krass.
Aber ich konnte mit dem Text einfach nicht so viel anfangen. Die Story fand ich okay, also die Handlung. Aber der Schreibstil hat mir einfach nicht zugesagt. Und so ein paar Charaktermotivationen fand ich nicht überzeugend. Und das fand ich, ja, das hat mich ein bisschen kirre gemacht währenddessen. Weil ich glaube, ich immer wieder alle 100 Seiten habe ich mir gesagt, ja, du genießt das jetzt. Und ich habe es halt auch, das war auch schnell zu lesen, so ist ja nicht. Irgendwie... Ja, es hat einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, weil ich es so mögen wollte. Ich war schon kurz davor, vorher mir direkt quasi alle Teile zu bestellen, dass man direkt das in so einer einheitlichen Ausgabe hat, ne? Was ja immer das Problem ist, wenn man Bücher erst so nach und nach liest und dann eigentlich gern alle einheitlich hätte. Und dann habe ich ja dieses Gebraucht irgendwo gefunden und ja, jetzt im Endeffekt bin ich ganz froh, weil ich glaube, dass ich da nicht noch einen von lesen möchte. Vielleicht würde ich noch mal eins von seinen neueren Büchern lesen. Der schreibt ja unglaublich, unglaublich viel. Aber dann würde ich halt hoffen, dass er die anderen Teile ein bisschen anders geschrieben hat. Naja, 2 von 5.
Kann man nichts
machen. Keine Empfehlung, sorry. Nicht von mir.
Tja, ich habe auch gelesen, tatsächlich, seit dem letzten
Mal. Los.
Ich habe wieder ein komplettes Buch mit 304 Seiten abgeschlossen. Es war auch auf Deutsch und heißt Sowas von da. Also Sowas von da, nicht Sowas zusammengeschrieben. Ich konnte mir...
Keine Sitzgelegenheiten.
Konnte mir während der ganzen Zeit überhaupt nicht merken, wie dieses Buch heißt. Weil ich dachte, so fern von hier... Oder sofern so gut. Keine Ahnung. Aber ich musste.
So ein Reisebüro.
Hab ungefähr 12 Mal in meiner Amazon-Bestellhistorie nachgeguckt, wie das Buch heißt, immer wenn ich jemandem davon erzählen wollte. Und ich habe vielen Leuten davon erzählt, denn ich fand das eigentlich ganz gut.
Ging es wieder um nicht Aufmerksamkeit. Wie heißt das?
Nein, es es ist ein Roman, der eine Nacht beschreibt, die sich abspielt im Leben eines Menschen, der Oscar heißt, und er hat einen Club in Hamburg. Und der wird nach dieser Nacht abgerissen, ist also quasi die Abrissparty, zufällig auch Silvester. Und ja, also er hat auch noch so ein paar Probleme wie Schulden und irgendwie so eine Frau, die er mag und die weg ist und all so ein Stress halt, was man so hat im Leben. Und das erzählt er da auf 300 Seiten und nebenbei geht dann immer so die Party ein bisschen ab. Und er zündet sich innerhalb der 24 Stunden ungefähr 500 Zigaretten an. Ich habe das noch nicht gezählt, aber ich glaube, ungefähr darauf würde es hinauslaufen. Er trinkt bestimmt 4 bis 5 Liter Alkohol, nimmt mehrere Nasen Koks und andere Tabletten. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieser Mensch diese Nacht überlebt haben soll. Aber der Autor ist auch irgendwie einer der Besitzer vom Übel und Gefährlich. Und hinten auf der letzten Seite steht, dass er auch früher schon mal einen Club hatte, der aber dann abgerissen werden musste. Vielleicht ist es so ein kleines bisschen eine etwas übertriebene Biografie von einem der Abende. Aber
das Buch sieht sehr hübsch aus. Ich gucke es mir nur gerade an.
Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, oder nicht unterhaltsam, also es ist unterhaltsam und halt auch sehr gut, schnell lesbar geschrieben. Oder zählt halt die 24 Stunden, die da passieren. Ich will jetzt nicht zum Ende sagen, vielleicht möchtest du es ja lesen.
Auf Amazon steht schon dicker Spoiler. Gleich direkt Hinweis. Das Buch hat 302 Seiten, sagt es, oder 304. Hier steht auf jeden Fall Hinweis. In diesem Buch sind die Seiten 289 bis 300 leer. Dies ist beabsichtigt und kein Produktionsfehler.
diesen Hinweis habe ich nicht gelesen. Und ich habe mich gestern Abend auf dem Kindle doch sehr gewundert.
Oh, auf dem Kindle ist es ja kompletter Quatsch.
Nee, die sind aber nicht leer. Zumindest auf dem Kindle sind da so...
So Punkte.
Nee, da sind so
Spaces.
Schwarze gefüllte Rectangles, die immer kleiner werden oder immer größer. Als würde man von so einer schwarzen Tür weggehen oder sowas. Und das fand ich dann, dachte ich, irgendwie ist Kunst oder mein Kindle ist kaputt. 4 von 5 Sternen hätte den 5. vielleicht bekommen, wenn etwas weniger Drogen konsumiert geworden wären und das Ende nicht aus 20 leeren Seiten bestanden hätte.
Das sind deine Marke, ja. Aber hat es denn der Story, passt es denn zur Story und zum Charakter, dass er so viel Drogen genommen hat?
Ja, schon. Aber
dann ist doch kein Problem, oder? Was hast du gegen Drogen, Philipp?
Ja, ich fand es schon okay, aber es war halt so, wirkte doch sehr übertrieben. Also es war schon in Ausmaßen, wo ich dachte, das ist jetzt aber doch ganz schön viel für einen Abend.
So wie der Becks-Konsum in Herr Lehmann.
Ich habe das nie gesehen.
Ach so. Den müsste man mal, das müssen wir mal zählen.
Naja, aber auf jeden Fall.
Kannst du mal gucken, der ist gut. Den kann ich dir empfehlen. Ja.
Also auf
ich glaube, das Buch kann man bestimmt auch lesen, aber das habe ich nicht gelesen.
Auf jeden Fall kam ich zu dem Buch, weil ich sah ein Internet-Clip mit Bela B. Und da sagte er, dass er in der Verfilmung von diesem Buch mitspielt. Und das hat mich gecatcht und da habe ich das Buch gekauft. Und ich weiß nicht, wann der Film herauskommt. Ich habe mich irgendwie zum Newsletter angemeldet, aber das ist irgendwie so ein Indie, Indie-Ding und hat noch kein Release-Date. Wurde aber wohl im Oktober schon gedreht und zwar auch in einem Hamburger Club und irgendwie so live-mäßig. Das heißt, die haben da halt wirklich irgendwie eine Party gemacht in dem Club und da waren ganz viele Leute, die halt richtig gefeiert haben. Und dazwischen war halt so ein Kamerateam und Schauspieler und die haben halt so den Film dann irgendwie da so gedreht. Stelle ich mir ganz interessant vor. Und ich hoffe Belas Stellen sind nicht zu lang, weil Bela ist kein guter Schauspieler.
Schade. Ja.
Ja. Also
gut, klingt aber gut.
Tino Hanekamp, sowas von da kann ich sehr empfehlen.
Endlich hast du mal wieder was gelesen, was du genossen hast.
Ja, schon das zweite Buch in Folge. Ich weiß jetzt, die Bar ist jetzt so hoch, ich weiß gar nicht, wo ich mit dich weitermachen soll.
Ja, aber du hast jetzt gerade einen Lauf und es ist jetzt egal, womit du weitermachst, weil es wird eh gut.
Das könnte passieren.
Vielleicht musst du dich auch wieder mit dem Medium einfach anfreunden.
Vielleicht muss ich ja was von H.P. Baxter lesen.
Ja, habe ich heute zu Ende gelesen vom H.P. Lovecraft. Echt gut. Richtig gut. Richtig gute Geschichten. Das traditionelle, nein, ich hatte erwartet, dass es traditionelle Horrorgeschichten sind, weil irgendwie hatte ich das aufgeschnappt und auf der Rückseite steht sowas, so ein Zitat von Stephen King, der das behauptet. Aber es ist gar nicht so, ich hatte halt so einfach so, weiß ich nicht, so lange Gespenstergeschichten erwartet. Ja, immer passiert irgendwie was anderes und alles ist irgendwie so. Aber es ist genremäßig irgendwie so, ja, schon Horror und Grusel, aber hat auch so, ich finde so Science-Fiction-Züge und auch sehr so diese alten Abenteuergeschichten von Jules Verne oder so, das fühlt sich alles irgendwie so an und das, diese Geschichten mag ich sehr, sehr gerne. Und ein paar Geschichten, die jetzt hier in dem Buch waren, also das sind ja alles, der hat ja ganz viel Kurzgeschichten geschrieben, ein paar hatten auch irgendwie ihre Längen, aber das war nicht so häufig, weil so eine Geschichte ist dann ja auch nicht so lang und dann weiß man, dass man dann noch irgendwie 10 Seiten durch muss und dann ist gut. Und manche Teile waren aber echt richtig, richtig gut und auch so echt wunderbar schön geschrieben, streckenweise. Habe ich sehr genossen. Kann ich empfehlen. Kann ich echt empfehlen. Also wenn man einfach so auf also klassisch erzählte Geschichten steht. Und ja, einmal habe ich mich auch dann abends, als ich das dann weggelegt hatte und hier allein zu Hause war, auch ein bisschen gegruselt. Also so, dass man so plötzlich viel mehr Geräusche im Haus wahrnimmt, als einem bisher jemals aufgefallen ist. Und das war eine der längeren Geschichten, wo mein Hirn einfach länger Zeit hatte, sich bildlich vorzustellen, wie diese Wesen aussehen und diese Angst, die so nach und nach aufgebaut wird, sich, also Zeit hatte, sich zu entfalten. Das ist bei den kürzeren Geschichten passierte mir das halt nicht so, aber bei dieser einen längeren, da war das schon so und das war schön. Das war ganz gut.
Und gruselig.
Ja. Ja, und ich habe noch ein Buch gelesen, glaube ich. Oder habe ich letztes Mal schon von dem Dürrenmatt-Buch erzählt?
Ja, ich glaube schon. Ja, ja, das hattest du erzählt.
Okay, ja, dann müssen wir
das. Der Verdacht.
Genau. Das übrigens, das Verrückte in dem Buch war, ist eigentlich, also in der Ausgabe, die ich mir gekauft habe, dass da mittendrin Werbung ist. Das ist eine Ausgabe von, ich weiß nicht genau, aus dem, also echt alt, aus dem 60ern oder so. Und in der Mitte ist plötzlich auf der rechten Seite ist so eine Karikatur von einem Mann, der ein Buch liest. Und darunter steht irgendwie sowas wie manch einer murrt, ... Und dann dreht man das Blatt um und dann steht da, wenn er statt Literatur plötzlich Werbung in der Mitte eines Buches findet. Und das war so komplett Meta. Das einfach nur beschrieb, wie Leute sich darüber aufregen könnten, dass jetzt Werbung da ist. Und ganz unten drunter war dann so ein kleiner Werbebanner mit irgendwelchen Wertanleihen der Bundesrepublik oder so. Das war total abstrus. Vor allem, weil dieser ganze Text, also diese Anzeige war halt Text komplett und das war exakt in der gleichen Typo gesetzt wie der normale Text. Das hat, ich habe das erst überhaupt nicht verstanden. Aber ja, das Konzept Werbung im Buch hat sich anscheinend nicht durchgesetzt.
Na, jetzt beim Kindle, naja, da ist immerhin ja die Werbung nur auf der Startseite. Aber irgendwann baut Amazon vielleicht auch einfach Werbung in den Text ein, sodass man es gar nicht merkt. Einfach immer schön die gleiche Font und gleich gesetzt und dann liest man plötzlich irgendwas über die neuen Küchentücher von Zewa.
Ja.
Das ist wirklich gruselig.
Ja, so, schön, haben wir die Medienecke abgearbeitet.
Sehr, sehr ausufernd heute.
viel konsumiert haben wir. Das macht die neue Freiheit, die ich habe. Ach nee, ich habe ja vorher auch schon konsumiert, aber was trägst du da?
Logan habe ich auch geschrieben. Okay. Wer ist denn James Webb?
Wer war James Webb?
Uha.
Das ist eigentlich zweitrangig. Die Frage ist, was ist nach James Webb benannt?
Das Interweb.
Fast, nein. Der Nachfolger vom Hubble Space Telescope wird nämlich das James Webb Space Telescope, was nächstes Jahr startet. Und zwar habe ich mich da neulich drüber informiert und das ist ein ziemlich geiles Gerät. Ich weiß nicht, ob Max dir das erzählt hat, aber wir haben uns neulich getroffen, um uns ein paar Dinge vorzutragen. Ganz kurze Dinge. Und ich hatte mir überlegt, was über dieses Teleskop zu erzählen. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingelesen und das hat mich ziemlich begeistert. Ich möchte nur kurz ein bisschen von der Begeisterung weitergeben, weil, also so, man kriegt ja immer mal wieder mit im Internet, dass irgendeine Space-Mission gerade startet. Und dann sieht man diese Tweets, dass es irgendwie morgen losgeht. Und dann sieht man die Videos, die einen darüber informieren. Aber das ist halt ein Projekt, wo das genauso sein wird, in anderthalb Jahren, wenn das im Oktober 2018 startet. Und dann kommen auch die ganzen Videos. Aber man kann sich jetzt schon drüber informieren, weil das, und dann kann man das eigentlich bis dahin mitverfolgen. Super spannend. Hubble hat ja schon total viele geile Sachen gefunden, obwohl Hubble ja, als es gestartet ist, eigentlich komplett Schrott war. Weil das ist auch so schöne, der Wikipedia zu Hubble ist auch total unterhaltsam, weil die haben damals irgendwie der Hauptspiegel, der muss halt irgendwie so super, super exakt geschliffen werden, dass da keine Unebenheiten sind und das wurde damals halt gemacht und die haben dabei aber so einen Fehler gemacht und dann haben die das beim Messen hinterher festgestellt, sind aber davon ausgegangen, dass sie sich vermessen haben und der ist einfach trotzdem gestartet und dann haben die das in Betrieb genommen und dann war leider alles unscharf. Weil so ein, keine Ahnung, 5 bis 10 Milliarden Dollar Projekt. Ja, schade. Aber das Gute bei Hubble war, dass Hubble ist ja im Low Earth Orbit, also relativ niedrig, ungefähr so wie die ISS. Ich weiß nicht genau, die ISS ist ja, glaube ich, so, was ist die, 200 bis 400 Kilometer oder so und Hubble ist, glaube ich, ein bisschen höher, aber nicht viel. Und da konnte man halt einfach nochmal, also was heißt einfach, man konnte dahin fliegen mit einer Mission und das reparieren. Also man hat so einen korrigierenden Spiegel oder eine Linse oder sowas eingesetzt. Bei dem James Webb wird das nicht gehen, weil das 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg ist. Ja, also im Vergleich zu Hubble, sagen wir mal so 400 Kilometer, sind es 1,5 Millionen. Wie geil ist das denn?
Dann ist das aber auch ein bisschen unterwegs erstmal, oder?
Ja, so 2-3 Wochen
Ach so,
oder so.
Das geht ja noch.
Ja, aber das ist, es gibt so bei, also es gibt im All so Punkte, wo man Dinge hinlegen kann und dann fliegen die nicht weg. Das sind so Lagrange-Punkte heißen die. Das wusste ich nämlich auch nicht. Das habe ich dann alles herausgefunden. Wikipedia ist ja echt unterhaltsam. Also gut unterhaltsam. Und zwar genau, wenn du zwei Himmelskörper hast, zum Beispiel Sonne und Erde, und die einander umkreisen, dann hast du ja sowohl Gravitationskräfte, also Anziehungskräfte, als auch durch die Bewegung Fliehkräfte. Und es gibt so auf diesen Umlaufbahnen ein paar Punkte, wo all diese Kräfte sich exakt ausgleichen. Und wenn du da halt ein Objekt hinbringst, dann bewegt es sich quasi mit der Umlaufbahn der anderen mit, ohne dass es eigenen Antrieb braucht. Und davon gibt es, glaube ich, 5 Punkte immer für eine so eine Umlaufbahn von 2 Körpern. Und dieses James Webb wird halt auf den L2, den zweiten davon gebracht. Und der ist halt quasi auf der Linie, wenn du Sonne und Erde in einer Linie hast und dann nochmal 1,5 Millionen Kilometer weiter gehst, da ist der. Und dann bringen die das dahin und dann bringen die das ein bisschen von diesem Punkt weg und dann dreht sich das immer um diesen Punkt. Ist total geil. Und, und der Grund ist, weil das ist ein Infrarot-Teleskop und Infrarot ist ja auch Wärmestrahlung. Das heißt, es muss so weit wie möglich weg sein von allen Wärmequellen bei uns. Das ist vor allem die Sonne, aber auch Erde und Mond, die das passiv ja weitergeben. Und dann ist es so, der den halt abgewandt und guckt immer von Erde und Mond und Sonne weg. Und da ist so ein Riesenschild, das sieht wirklich aus wie, wie aus so einem Science-Fiction-Film, wie hier von, da gab es mal einen, wo die auch so ein Schild haben, die zur Sonne geflogen sind. Wie hieß denn der?
Sunshine mit,
ja, Sunshine, mit genau.
Dem einen Typen da.
Genau. Ja, so ein Schild quasi. Und dieses Schild, das ist einfach nur, sind einfach nur so fünf ganz hauchdünne Folien, die einfach riesig groß sind, also so, die jeweils 200 Quadratmeter groß sind. Und die sind einfach da aufgespannt, fünf Folien in einem Abstand von jeweils ein paar Zentimeter voneinander. Und dann ist auf der Sonne zugewandten Seite, ist es dann irgendwie plus 80 Grad Celsius heiß. Und auf der Sonne abgewandten Seite ist es minus 233 Grad Celsius. Einfach nur, weil dieses Schild das halt abschirmt und das Teleskop dann halt zur, sag ich mal, dunklen Seite des Universums hin komplett auskühlen kann. Saugeil. Kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen.
Klingt auf jeden Fall gut.
Ja, und wir werden so viele Sachen damit angucken können, die man bisher nicht angucken kann, nämlich ganz quasi in die früheste Zeit des Universums, wo noch ganz wenig Strahlung quasi, also ganz wenig Licht da war, was man bis jetzt einfach nicht detektieren kann. Und man kann durch alle diese Nebel durchgucken, wo wir jetzt nicht durchgucken können. Und man wird sehr viel jüngere, also sehr viel ältere, das heißt noch nicht so weit vorangeschrittene Sterne beobachten können und Exoplaneten beobachten können und deren Atmosphäre. Und das wird ziemlich, ziemlich cool. Und in anderthalb Jahren geht's los. Geiles Teil. Sehr begeistert.
Sehr schön. Und mit dieser motivierenden Nachricht.
Call to Action.
Mit diesem Call to Action. Lassen wir euch ins Wochenende und in den nächsten zwei Wochen. Und dann ist ja auch schon
geht's
Ostern
weiter.
Fast. Nee, noch nicht ganz. Nee, noch nicht ganz. Nein. Ich habe das verguckt im Kalender. Aber vielleicht sehen wir uns in zwei Wochen ja mal wieder face-to-face, Flo. Schauen wir mal, ne?
Schauen wir mal.
Solange wünsche ich dir eine schöne Zeit. Entspann dich noch etwas. Ach nee, du musst erst deine Verteidigung. Verteidige dich erstmal und dann entspann dich.
Korrekt, das ist der Plan.
Und ja.
Und du auch, lass dich nicht so doll stressen.
Ja, ich lass dich nicht so doll stressen.
Lies mal wieder mehr, das ist doch schön, das tut dir gut.
Ich bin immer so zwischen, gleich habe ich die ganzen To-Dos geschafft und oh shit, das ist noch so unglaublich viel. Und das wechselt so im 5-Minuten-Takt, je nachdem, ob ich gerade noch irgendwas Kompliziertes entdeckt habe oder ob ich gerade irgendwas abgeschlossen habe. Aber naja, das wird auch irgendwann wieder vorbei sein.
Das wird alles vorbei sein, irgendwann.
Ja.
Wenn wir alt sind.
Und jetzt ist ja erst mal Wochenende, Flo.
Genau. Bei dir auch. Bis dann.
Tschüss.